auf die Städte bezogen gibt es natürlich auch Anwendungsfälle, wo es mal schlechter oder mal nicht so schlimm ist, wenn mal die Datenqualität nicht 100% perfekt ist. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Ampelschaltungen geht oder intelligente Lichtschaltungen geht oder Verkehrssteuerung geht, wo es dann wirklich um kritische Infrastruktur oder generell Infrastruktur geht, dann haben wir natürlich relativ schnell die Problematik, dass die Datenqualität entscheidend ist. Weil ich möchte sicherstellen als Stadt, dass mein Straßenzug beleuchtet ist. Ich möchte sicherstellen als Stadt, dass ich auch wirklich die Halteverbotszonen überwache. Dass da ich mich auf diese Daten auch verlassen möchte, weil im Endeffekt haben die Städte und die Stadtwerke in diese Infrastruktur investiert. Von dem her sollen sie natürlich auch das Bestmögliche daraus ziehen können.
Hallo und herzlich willkommen bei Utility 4.0, dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein mit Verantwortung in der alten und neuen Energiewirtschaft. Genauso wie Gäste aus den Städten und Kommunen, in denen wir alle mit dieser Energie arbeiten und leben. Ich suche Menschen, die noch ordentlich was vorhaben auf ihrem Weg, und besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als bekannt oder gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo es sie noch hinführen soll. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge auch mal wirken zu lassen. Und gerne auch, um nochmal hinterher zu fragen. Dieser Podcast soll euch, mich und meine Gäste auf neue Ideen bringen, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und letztlich ermutigen, gleich morgen loszulegen. Gut, also herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Utility 4.0. Und heute haben wir nur ein Thema, ein technisches Thema, ein Techie-Thema, ein nerdiges Thema. Und das Thema ist IoT. Und ihr werdet gleich erfahren, worum es sich dabei handelt. Wir haben heute hier drei Gästinnen zu Gast. Einmal die Regina Rehl von den Stadtwerken Duisburg. Sie ist dort im Metering tätig. Sie ist technische Projektleiterin dort. Dann haben wir die Annalena Zottmann. Sie ist von Deal Metering und hat heute so den Hut auf von der IoT Allianz. Sie ist dort Business Development Managerin. Und wir haben den Michael Tränkler. Er ist Head of IoT bei Deal Metering. Erstmal herzlich willkommen, ihr alle drei.
Hallo.
Hi, hallo.
Hallo. Jetzt haben wir auch das nochmal getestet, dass das alles läuft. Und ja, ich habe eben so eine kleine Einleitung gemacht. Es geht um IoT, es geht um ein technisches Thema. Und Annalena, fangen wir doch einfach mal ganz am Anfang an. Wofür steht IoT? Was sind diese Buchstaben? Es hört sich irgendwie gut an, aber ich weiß nicht genau, ob das irgendwie ein Zusatzgerät ist für einen Thermomix oder sonst irgendwas anderes. Was ist es?
Ja, also grundsätzlich, das ist eigentlich eine super Überleitung. Wofür steht IoT? Ursprünglich kam der Name IoT tatsächlich von der Zusammensetzung von zwei Wörtern, nämlich von My IoT. Daraus wurde irgendwann marketingseitig IoT. Im Endeffekt ist IoT eine sogenannte LPWAN-Technologie.
Viele du musst kennen, alles erklären, Annalena, alles erklären. LPWAN.
Bin ich dabei.
Danke.
LPWAN-Technologie. Das wird heute sehr, sehr technisch.
Ja.
Also Abkürzung gerne kurz benennen. Ja?
Okay, LPWAN. Also eine LPWAN-Technologie, das heißt einfach eine sogenannte Low Power and Wide Area Technologie. Das heißt auf gut Deutsch eine Technologie, die ermöglicht, Funk auf weite Umgebungen quasi zu streuen in einer besonders energieeffizienten Art und Weise. Also das ist so mehr oder weniger der Hintergrund von LPWAN. Und IoT ist eine sehr junge Technologie. Das heißt, IoT wurde entwickelt vor mehr oder weniger 5 Jahren vom Fraunhofer und ist eine besonders robuste und sichere Übertragungstechnologie für unsere IoT- bzw. Stadtwerke-Welt, wenn es ums Zählerwesen geht oder
genau,
andere Applikationen.
Zuletzt hast du jetzt oder am Ende hast du ein bisschen eingeordnet, wo wir eigentlich so unterwegs sind. Ne?
Genau.
Wir sind in diesem Thema IoT, Internet der Dinge, dieses Thema, ja, wo, mit dem viele verbinden einfach, wir haben einfach viele Sensoren da draußen, was auch immer wir damit machen. Also irgendwie, wir haben Zähler, die wir ablesen, aber es gibt ja noch
viele andere Use Cases. Also wir haben diese Sensoren da draußen, wir müssen irgendwie an die rankommen, an die Daten, die da produziert werden. Und ja, das ist halt dieses Internet der Dinge. Und wie muss ich jetzt nochmal MyOT dort einordnen in dieser IoT-Welt? Also ich habe diese Sensoren da draußen und ich will jetzt irgendwie die Daten gerne einsammeln. Ist es einfach dieser Übertragungsweg? Ist es einfach diese Funktechnologie, dass ich sagen kann, hier Sensor, CO2-Sensor, melde mir doch bitte, was du gemessen hast oder was du misst. Ist es das einfach?
Ja, also im Grunde genommen ist es genau das. Im Endeffekt ist es die Übertragungstechnologie von den Sensoren. Das kann jetzt jeglich beliebiger Sensor sein, der quasi die MyOT-Funktechnologie mit implementiert hat. Und da geht es genau, wie du beschrieben hast, darum, dass der Sensor mit dem Gateway, also mit dem Empfangsgerät quasi kommunizieren kann und im Endeffekt dann das Ganze wiederum in Software-Systeme dann weiter übertragen wird, sodass man dann Nutzen aus den Daten herausziehen kann.
Okay, cool. Das speichere ich mir mal so ab. Jetzt schwenke ich mal zum Michael rüber, nochmal zum Thema IoT, Internet der Dinge in der Energiewirtschaft, ne? Ich habe dazu auch mal einen Podcast schon gemacht und das Thema, ich weiß gar nicht, wie du es so einordnest, dieses Thema. Es gab, glaube ich, mal so eine Art Boom-Phase. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind bei diesem ganzen Thema IoT, LoRaWAN, war immer so ein Thema in der Energiewirtschaft. Oh, endlich mal wieder was mit Netzen, ne? Irgendwie, da kann ich was mit anfangen. Wie blickst du aktuell auf das IoT-Thema in der Energiewirtschaft?
Wenn man sich das Energiethema in der Das Energie, in die, wenn man sich die IoT, die Energiewirtschaft anschaut mit den IoT-Themen, dann schwingt es typischerweise wie so Wellen. Ja, ja, mal bin ich ganz oben auf der Welle, mal bin ich ganz unten auf der Welle. Genau. Und was wir in den letzten Jahren beobachten können, das ist, dass praktisch unterschiedliche IoT-Technologien nach oben und nach unten schwingen. Mhm. In dieser Welle und während unterschiedliche Technologien gerade in einem Abschwung sind, ist praktisch MyOT gerade im Aufschwung. Das würde ich jetzt so deuten, dass diese Wellenformen, die man normalerweise kennt, dass etwas gut ist und dann findet man es nicht mehr gut und dann ist es wieder gut oder noch besser, die schwingt praktisch gerade nicht ab, sondern die ist gleichbleibend. Das heißt, es schwingen nur Technologien ab und andere Technologien schwingen dafür auf.
Aber du meinst, das Thema Sensoren und so Internet der Dinge ist gleichbleibend immer stetig, weitet sich es aus, ist es so?
Ja, genau. Also im Endeffekt weitet sich es jetzt praktisch gerade aus. Und ich gehe im Moment auch nicht mehr davon aus, dass es ein richtiges Abschwingen, das heißt, dass es mal wieder reduziert wird und dass die Energiewirtschaft das Interesse verliert, ist eher geringer gerade, sondern es wird eher mehr Interesse.
Ich kann das vielleicht auch so ein bisschen bestätigen. Also am Anfang sind das ja immer so ein bisschen Spiel-Use-Cases gewesen, die man da so ausprobiert hat, ne? Irgend so eine Projektgruppe hat irgendwie so eine Antenne aufgestellt. Es war eben nicht teuer. Man konnte irgendwas so für die Innovations-Newsletter irgendwie was machen, ne? Und ja, hat man da ein bisschen Sensoren verbuttelt und ja, sinnvolle oder auch weniger sinnvoll. Einfach das zeigt, was es kann und dass es geht und das ist einfach, ne? Das hat man so ein bisschen gemacht und, aber zum Beispiel, ich habe ein Beispiel, jetzt, von der Items aus Münster, die haben mal erzählt auf so einem Forum, zum Beispiel das Thema so Fernwärmenetze, so, ja, oder auch so generell Kraftwerke, wo mir jemand aus Oberhausen gesagt haben, dass jetzt auch diese ganzen Techniker, die am Anfang so ein bisschen gesagt haben, brauchen wir alles nicht, habe ich im Kopf und so weiter, dass die jetzt doch irgendwie so ein bisschen alle Lunte gerochen haben, dass es irgendwie doch vieles vereinfacht, ne, dass man nicht mehr überall raus muss oder in jeden Schacht krabbeln muss oder so. Das beobachte ich schon auch. Es ist halt nicht mehr so mega in den Medien, würde ich sagen. Und die andere Beobachtung ist von mir gewesen, dass ich jetzt hier in Köln, ich bin ja in Köln, auch in der Stadtverwaltung war letztens so eine Veranstaltung, wo sie ganz arg damit beschäftigt sind. Die haben diese Sensoren da und es werden auch immer mehr. Und sie müssen sich jetzt mal Gedanken machen, wie sie das in der Stadt so hin und her schieben können auf so einer Urban Data Plattform, wo man dann wirklich sagen kann, und wichtig ist da immer so, darf ich dir diese Daten geben? Das ist auch alles so, ja, sag mal, rechtlich abgesichert ist, wären das ja vielleicht am Anfang immer noch so, komm, ich scheiße jetzt mal auf die ganzen Rechte, ich guck mal, dass das funktioniert. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass das sich so ein bisschen professionalisiert, ne? Das ja. Ist so, kannst du das?
Große Treiber waren auch die letzten zwei Krisen, die wir durchgemacht haben oder in denen wir immer noch drinnen sind, also Covid-19 Ja. Man darf nicht mehr sich gegenseitig besuchen. Und jetzt natürlich auch die Wirtschaftskrise, die durch die Spannungen gerade, ich sage mal in Europa, aber jetzt auch, sage ich mal, im Nahen Osten wieder aufgeflammt sind, die weiterhin da, sage ich mal, schon der Treiber sind, mehr zu wissen, wie viel Energie brauche ich denn eigentlich und wann brauche ich die Energie.
Ja. Okay, jetzt haben wir dich ja hier dabei, liebe Regina, weil du, und das ist mir immer relativ wichtig, dass wenn wir so einen Podcast aufnehmen, dass wir auch mal jemanden dabei haben, der das auch tagtäglich damit arbeitet und in diesem Umfeld unterwegs ist. Wie sind jetzt die Stadtwerke Duisburg Metering? Ist das ja, wo du bist, richtig? Ne? Kannst du mal was dazu erzählen, kurz, wie das so aufgebaut ist, wo diese Metering so hängt in Duisburg, was so deine Rolle ist? Und ja, vielleicht mal kurz erzählen, wie das Thema IoT da in Duisburg so angekommen ist, für dich jetzt auch. Wie habt ihr damit angefangen? Wie war das so, wie ich es eben gesagt habe? Irgendwelche Innovationsteams haben da irgendwas gemacht oder vielleicht war es auch anders?
Ja, so ungefähr. Ich glaube, das erste Pilotprojekt hatten wir vor knapp 5 bis 4 Jahren. Da gab es mich bei der Mieterring auch noch nicht. Der Michael war damals auch mit dabei. Da weiß ich, haben wir an so einer Stadthalle eine Antenne an die Seite dran gepinnt, eine Box dran und ein Gateway und haben dann mal geguckt, was da alles empfangen wird. Wir hatten damals schon echt gute Ergebnisse. Und ja, man muss wissen, die Stadtwerke Duisburg Metering, die hat die Prüfstellen. Wir sind staatlich anerkannte Prüfstellen für alle Sparten. Ja. Sprich, wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit Zählern und dementsprechend sind wir halt auch auf diese digitalen Zähler gekommen.
Ja.
Und dann da die Zusammenarbeit halt mit dir, Metering. Genau, und ich bin technische Projektleiterin. Ich baue das IoT-Netzwerk aus in Duisburg. Das haben wir flächendeckend geplant. Genau.
Und was sind da so bei euch diese Use Cases, die ihr jetzt insbesondere mit IoT und mit Sensoren und mit LoRaWAN und IoT?
Ja, wir haben zum einen den Submetering, also wir sind für die Wohnungswirtschaft tätig, haben Heizkostenverteiler, Rauchwarnmelder oder so Wassermesskapseln, die man halt kennt als Mieter. Die werden digital ausgelesen. Und der zweite große Punkt ist das Main-Metering, sei es jetzt Wasser, Wärme oder Gas. Ja.
Das macht ihr beides?
Genau, wir können durch das System, was wir verwenden, man kann halt alles integrieren. Durch die ganzen Standardisierungen und Schnittstellenbeschreibungen ist das halt alles echt offen. Wir können da flexibel mitarbeiten. Gerade zum Beispiel im Fernwärmebereich sind wir jetzt so, ich glaube, 2 Drittel der Zähler sind heute schon digital. Und ich glaube, so ein Drittel davon lesen wir heute auch schon aus. Ja, die sind da auch ganz dankbar für die ganzen Messwerte, sei es jetzt Vorlauf, Rücklauftemperatur. Da kann man mal gucken, läuft die Anlage beim Kunden vielleicht nicht so ganz gut oder Temperaturabsenkung, um da halt dann Energie einsparen zu können. Also das sind so Themen.
Und was habt ihr jetzt da für eine Installation? Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da jetzt irgendwie so einen Rechner, wo alles zusammenläuft, wo du jeden Sensor siehst, irgendwie so eine wilde Karte oder keine Ahnung? Habt ihr ein System da und wer hat das dahingestellt? Ist das von euch, von DL Metering oder wie sieht das aus?
Ja, gute Frage. Wo fange ich denn jetzt an?
Na, also ich frage mich, irgendwann kauft man ja doch mal irgend so ein System auch, irgendwie, keine Ahnung. Man braucht ja irgendwie eine Software, keine Ahnung, braucht irgendwie einen Rechner. Hat man die Sensoren da draußen? Wie ist das bei euch?
Ja, die Sensoren und die Zähler, die sind halt bei den Leuten in den Häusern eingebaut. Ja, genau. Und um das Ganze zu empfangen, haben wir so Basisstationen. Die haben wir uns damals mehr oder weniger selbst überlegt. Es besteht hauptsächlich aus so einem Balkonständer. Da sind dann ein paar Betonplatten drauf und 2 Omni-Antennen. Das Herzstück ist natürlich die Box, wo die Gateways drin sind, da ist auch ein Router drin, damit ich aus der Ferne darauf zugreifen kann. Und die ganzen Daten, es gibt halt mehrere Gateways, die kommen dann schlussendlich in das ISA Plus Portal von DL Metering. Da wird dann alles verwaltet, visualisiert, wir können das dem Kunden zur Verfügung stellen. Genau, da ist dann halt so.
Und da hast du jetzt zum Beispiel auch Zugriff drauf. Da könntest du jetzt, wenn wir jetzt nicht hier schnacken würden, könntest du das aufmachen, würdest da quasi deine IoT-Landschaft sehen.
Genau. Ich begleite das Ganze halt von Anfang bis Ende. Also ich bin bei der Planung mit dabei. Ich kletter auf die Dächer, ich gucke mir das an.
Okay.
Die Inbetriebnahme ist mit dabei und alles, was du dir so drumherum vorstellen kannst, sei es jetzt irgendwie einen Router zu konfigurieren oder am Ende einen Zählerstand abzulesen.
Ja. Annalena, MIOTI ist irgendwie ein neues Kommunikationsprotokoll oder also ich weiß, ich verwende die falschen Worte, aber ich versuche mich dem immer wieder zu nähern, die ja diese Sensoren abrufen, sodass das dann irgendwie bei Regina landet. Was ist jetzt eigentlich das Ding bei MIOTI? Es gab ja auch vorher diesen LoRaWAN-Standard. Da kannst du mir da nochmal helfen. Warum braucht es jetzt den neuen Standard und wie das früher funktioniert mit LoRaWAN oder auch heute ja zum Teil noch, gibt ja auch beides noch da draußen.
Ja, also gerne. Ich versuche es mal in einfachen Worten zu erklären. Ja. An sich, MIOTI ist absolut vergleichbar mit LoRaWAN. Der Unterschied zwischen MIOTI und zum Beispiel LoRaWAN liegt einfach darin, dass MIOTI die Daten anders überträgt. Das heißt, LoRaWAN überträgt eine Nachricht quasi als sogenannten String, das heißt einmal, also als ein gesamtes Datenpaket. Das heißt, wenn du eine Nachricht ABCD hast, dann wird diese Nachricht auf einmal übertragen. So einfach gesprochen. Wenn dort jetzt quasi ein Störer reinkommt, das heißt, ein anderer Sensor stört diese Übertragung oder was auch immer dort quasi in diesem Netzwerk gerade für diese Störung verantwortlich ist, dann kann es eben dort passieren, dass diese Nachricht nicht mehr zusammengesetzt werden kann. Das heißt, du hast einen Datenverlust. Und bei MIOTI ist die Logik ein bisschen eine andere. Nämlich hat man bei MIOTI natürlich die gleiche Nachricht, also auch wieder A, B, C, D. Aber man setzt dort mehr auf Redundanzen bei der Übertragung. Das heißt, man zerstückelt die Nachricht in Subpakete, das heißt in A, B, D, C, C, A zum Beispiel, und überträgt diese Subpakete über sogenannte Subfrequenzen über die Zeit. Das heißt, man nutzt mehrere Parameter, um sicherzustellen, dass die Nachricht am Ende des Tages wieder zusammengesetzt werden kann. Das heißt,
Das erinnert ja so ein bisschen an die Internetprotokolle, oder? Wo ja auch kleine Datenpakete sich um die Welt irgendwie den Weg zum Empfänger suchen, dann dort wieder zusammengebaut werden können.
So mehr oder weniger kann man das vielleicht sogar gleichsetzen. Also die Datenpakete versuchen im Endeffekt am Ende des Tages wieder in Schlüsse zusammengesetzt zu werden. Und beim IoT ist einfach die Besonderheit, wenn dort wirklich auch ein großer Störer reinkommen würde und wir würden 50% dieser Subpakete verlieren, selbst dann könnten wir die Nachricht am Ende des Tages noch zusammensetzen. Das heißt, MIOT ist halt extrem robust, was dann am Ende des Tages weitere Vorteile der Technologie einfach dann mit sich bringt. Das heißt, ich habe Vorteile in Bezug auf die Investitionssicherheit und so weiter und so fort, aber da können wir dann nachher bestimmt noch mal ein bisschen vertieft drauf eingehen.
Genau. Regina, ist es denn wirklich ein hartes Problem, diese Datenverluste oder diese Ausfälle, dass du irgendwie so Zeitreihen hast oder so Messwerte, wo du dann siehst, oh scheiße, jetzt fehlt wieder eine Woche oder ist eine Lücke drin. Ist das ein Thema?
Das ist nämlich immer abhängig, von welchem Funkprotokoll man spricht. Also MIOTI ist ja die LPWAN-Technologie. Ja. Davor gibt es immer noch Wireless MBUS. Das ist der Funkstandard der Metering. Und da haben wir zum Beispiel gemerkt, okay, es gibt da Protokolle, da komme ich irgendwie vielleicht im Haus 50 Meter weit, maximal vielleicht 250 Meter. Und das heißt, man müsste halt überall kleine Empfangseinheiten setzen, um halt die Daten einzusammeln. Und das wollen wir halt mit MIOTI dagegen wirken, weil wir haben halt unfassbar gute Reichweiten. Also ich habe manche Anlagen stehen, da ist der Zähler 2,5-3 Kilometer entfernt und ich kriege halt immer noch regelmäßige Daten. Da haben wir dann halt keine Verluste und das ist so der große Vorteil. Und
wenn man dann überlegt. Das wäre aber noch ein anderer Aspekt eigentlich, ne? Du hast jetzt gesagt, die Reichweite ist größer. Ich verstehe das so, ich hau da einen Sensor rein und ich muss gar nicht so nah ran mit meinem mit meinem Empfänger, sondern der kann einfach weiter wegstehen sozusagen. Genau. Ne? Das ist irgendwie so ein Vorteil. Den hattest du, glaube ich, jetzt noch gar nicht erwähnt, Annalena. Und das andere Ding ist ja, wenn diese Verbindung mal da ist, dass dann, das war jetzt so meine Frage, erlebst du das auch, dass dann irgendwie das doch mal abreißt, dass irgendwie, keine Ahnung, was auch passieren kann? Könntest du mal überlegen, ich weiß gar nicht, was passieren kann, Annalena, Michael, warum kann eine Funkverbindung abreißen? Habt ihr das, ist das bei euch auch das ein Thema?
Ich glaube, das ist bei jedem Thema. Funk ist so, mal hat er gute Laune, mal nicht so gute Laune, mal steht da irgendwie ein LKW vor der Tür oder wir haben irgendwie Hochsommer und es hat geregnet und die Blätter sind nass. Ich glaube, da gibt es immer ganz interessante
Effekte.
Effekte, genau.
Michael, hast du da auch eine Sicht drauf? Du guckst ja so ein bisschen, du hast ja quasi nicht nur die Duisburger, sondern weißt ja auch, was bei den anderen so passiert. Kannst du das bestätigen, was Regina sagt? Ist das ein Thema?
Also es hängt tatsächlich von der Technologie ab. Das heißt, je robuster eine Technologie ist, umso größer wird meine Übertragungsreichweite. Das ist so das, was die Regina vorhin angesprochen hat. Und was wir einfach festgestellt haben, das ist, die Daten kommen mit MyRT einfach wie ein Uhrwerk rein. Also das heißt, wenn die Verbindung da ist, dann ist sie auch voll da. Und ich habe eigentlich nicht so dieses mal geht's, mal geht's nicht. Und ich bin halt ja so robust einfach, dass selbst wenn hinterher nochmal 10.000 Sensoren dazukommen, dass ich praktisch kein Eingreifen brauche, weil über das, was die Annalena erklärt hat, mit diesen Redundanzen, die da verschickt werden, praktisch das schon so aufgeteilt ist, dass ich da keine Probleme bekomme.
Ich frage halt deswegen so rein, weil ich so, wenn ich das so ein Mensch bin, der da auch die Budgets freigeben muss, dann sage ich halt, ja, okay, was ist jetzt genau das Problem? Okay, Werte fehlen. Ja, wie schlimm ist denn das, dass dieser Wert fehlt? Also, ob jetzt ein CO2-Wert kommt oder nicht, es ist ja dann, man muss ja auch mal gucken, wie wichtig ist jetzt diese Datenlieferung, sage ich mal. Muss damit abgerechnet werden? Muss da irgendwas, setzen da irgendwelche sensiblen Prozesse drauf, die auch andere dann sehen und nachvollziehen müssen? Oder ist es einfach irgendwie für meine Smart City irgendwie wichtig, dass ich so ein paar so ein paar Heatmaps irgendwie in der Stadt verteilen kann? Das sind ja unterschiedliche Wertigkeiten. Und ich würde dann immer sagen, du, wenn das mal abreißt, ist egal. Oder bei ein paar sind, also manchmal ist es ja nicht so wild.
Das kommt natürlich immer auf deinen Use Case drauf an. Ne? Also es gibt Use Cases, die sind einfach ein bisschen kritischer, wenn die Daten nicht reinkommen. Vielleicht mal ganz kurz zu einem Mitglied unserer MyOT-Allianz, zu der Swissphone. Die haben ein sogenanntes Lone Worker-Konzept. Das heißt, es geht einfach dort um Arbeitssicherheit von Feuerwehr, Leuten oder anderen Rettungskräften, und die werden mit einem Sensor beziehungsweise einem Gerät ausgestattet, wo der Feuerwehrmann beispielsweise in Gefahrensituationen, wo er allein arbeitet, einfach rückmelden kann, dass er quasi okay ist. Ja. Und gibt damit ein Signal zurück, das im Endeffekt darauf hinweist, okay, diese Person lebt und ist in Ordnung. Und da ist es natürlich sehr, sehr schlecht, wenn dort das Signal nicht ankommt. Und auf die Städte bezogen gibt es natürlich auch Anwendungsfälle, wo es mal schlechter oder mal nicht so schlimm ist, wenn mal die Datenqualität nicht 100% perfekt ist. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Ampelschaltungen geht oder intelligente Lichtschaltungen geht oder Verkehrssteuerung geht, wo es dann wirklich um kritische Infrastruktur oder generelle Infrastruktur geht, dann haben wir natürlich relativ schnell die Problematik, dass die Datenqualität entscheidend ist, weil ich möchte sicherstellen als Stadt, dass mein Straßenzug beleuchtet ist. Ich möchte sicherstellen als Stadt, dass ich auch wirklich die Halteverbotszonen überwache. Dass da ich mich auf diese Daten auch verlassen möchte, weil im Endeffekt haben die Städte und die Stadtwerke in diese Infrastruktur investiert. Von dem her sollen sie natürlich auch das Bestmögliche daraus ziehen können. So würde ich das jetzt beschreiben. Aber vielleicht, Michael, du hast gerade auch angesetzt. Möchtest du noch was ergänzen?
Ja, ich würde es gerne von der anderen Seite beleuchten, Timo. Ja. Du musst dir vorstellen, unsere Zähler, die jetzt ins Feld kommen, Die leben typischerweise zwei Eichperioden. Das bedeutet, in Deutschland sind es 12 Jahre. Das heißt, wenn du jetzt über eine Digitalisierung nachdenkst, also wir reden dann meistens, redet man mit der bei der Digitalisierung über digitalen Zwilling. Das heißt, ich bilde meine Stadt im digital nach, um zu sehen, was passiert da eigentlich. Und wenn du jetzt so eine Investition für 12 Jahre tätigen musst, dann würde ich dir die Frage stellen, möchtest du einmal investieren oder möchtest du dauerhaft nachinvestieren? Also Beispiele, Negativbeispiele sind für mich immer so Bauprojekte, Stuttgart 21, Berliner Flughafen, Elbphilharmonie. Das sind so Projekte, die praktisch angefangen wurden, die budgetiert sind und dann immer, je länger das Projekt gegangen ist, praktisch immer mehr Kosten aufgeworfen haben. Und ich sehe das hier praktisch genauso. Ich muss praktisch heute Stand X in 12 Jahre denken. Und wenn diese Digitalisierung so Einzug erhält, wie man glaubt, dann reden wir heute von ein paar tausend Sensoren. Und in spätestens 5 oder 7 Jahren reden wir dann von ein paar hunderttausend Sensoren. Und da ist die Frage dann eben, muss ich dann in 7 Jahren nachinvestieren, muss ich Geld nachschießen? Oder habe ich etwas aufgebaut, wo ich auch in 7 Jahren noch ruhig schlafen und im Sessel liegen kann oder setzen kann, ohne dass ich nachinvestieren muss?
Okay. Muss ich dann bei LoRaWAN, müsste ich jetzt da hier und da mal nachinvestieren? Kann ich das eigentlich so wechseln, Annalena? Wenn ich es jetzt sage, also viele sind ja mit LoRaWAN gestartet, ne? Und haben dann, je nachdem, wie sie sich so entwickelt haben, hat immer mehr Sensoren da rausgehauen. Wenn ich jetzt wechseln will und sage, ja, okay, jetzt überschreiten mir die 10.000 Sensoren hier in meiner Stadt, ich muss mal gucken, habe viele Ausfälle, kann man dann so smooth wechseln oder ist das so eine 0-1-Entscheidung? Muss man Sensoren austauschen? Muss man alles wegschmeißen?
Also das ist eine Ja- und Nein-Frage, würde ich sagen. Also auf der Sensorseite, ja, wenn man dort nicht zufrieden ist mit zum Beispiel Parkplatzsensoren, die mit LoRaWAN funken, dann macht es wenig Sinn, die irgendwie rauszunehmen und das Protokoll zu ändern. Dort würde ich eher sagen, wenn wir jetzt über die Sensorwelt sprechen, dort muss man quasi IoT-Sensoren dann installieren. Aber auf der Gateway-Seite, das heißt bei den Base Stations, dort gibt es die Möglichkeit, dass wir Multiprotokoll-Gateways in Einsatz bringen. Das heißt, zum Beispiel die Metering hat ein Multiprotokoll-Gateway, was LoRaWAN und IoT auf der gleichen Antenne quasi funken kann. Das heißt, ich muss auch nicht zusätzlich nochmal in eine Antenne investieren. Und demnach könnte ich meine LoRa-Infrastruktur durch eine IoT-Infrastruktur ergänzen. Und wir haben Kunden, wie beispielsweise die Energie in Nürnberg, die haben das genauso gemacht. Die werden jetzt quasi Wasserzähler über IoT empfangen und weitere Use Cases dann über LoRa weiterhin abdecken.
Also es fängt an mit den Sensoren, die du dann nach und nach auf IoT umstellst. Und so, und dann hast
genau,
du halt
richtig.
Ein Multiprotokoll-Empfangszentrale, die alles abrufen kann. Und dann würde man das so nach und nach verändern. Ist das auch eure Strategie da, Regina? Weißt du, wie viel von den neuen ihr schon draußen habt oder so? Habt ihr schon viele umgestellt oder mit dem neuen Protokoll dann genommen?
Ja, wir haben jetzt aktuell ungefähr 30 Anlagen in Duisburg in Betrieb genommen. Und wir arbeiten halt da auch mit zwei Gateways. Wir haben zum einen nochmal die ältere Version von dem Metering. Ich weiß, die sind jetzt Ende letzten Jahres mit dem neuesten Gateway auf den Markt gekommen. Genau, wir haben den Vorgänger. Wir können auch IoT und LoRaWAN und auch Wireless MBOS-Funkprotokolle in einem Gerät empfangen. Wir als Stadtwerke Duisburg benutzen nur den IoT-Port bzw. Wireless MBOS, weil LoRaWAN kommt bei uns im Metering-Bereich. Wenn wir über Zählerdaten sprechen, kommt das für uns nicht in Frage. Sind einfach sehr sensible Daten und da muss man halt auch dann drauf achten, dass das Ganze auch konform ist.
Okay, dann nimmt ihr die.
Genau.
auch da nochmal reingefragt bei diesem Metering, da hänge ich immer so ein bisschen. Ich verstehe diesen Begriff Submetering, also wenn ich jetzt irgendwie in der Wohnungswirtschaft, wenn ich da jetzt ganz so gewisse Verbräuche ermitteln möchte, die dann irgendwie so eine Abrechnung umgelegt wird, alles wunderbar. Aber ich frage mich immer, ist LoRaWAN oder MIOTI oder IoT-Technologie auch geeignet, um die ganz normalen klassischen Verbrauchszähler, Energie, Wasser, also Strom, Gas, Wasser abzulesen? Weil ich frage mich dann mal, ja, aber was soll denn dieser ganze Smart Meter Rollout? Ist das konkurrierend quasi, diese beiden Sachen? Smart Meter Rollout mit diesem EMSIS-System und mit dem Gateway, und dann gibt es aber auch noch die IoT-Welt. Gibt es da beides? Also frag alle quasi die.
Ich antworte mal an der Stelle, ja. Dann muss die Regina die Frage nicht für Duisburg beantworten.
Genau, das ist vielleicht auch immer ganz nett, wenn du hilfst, ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man für so ein Haus spricht und so, ne? Alles cool. Mhm. Michael, wie ist das?
Ich würde sagen, das ergänzt sich. Den Smart Meter Gateway Rollout, den erwarten wir gefühlt ja seit 10 Jahren.
Ja.
Das zieht sich hin. Auch jetzt zieht sich das nach wie vor weiterhin hin. Und am Ende des Tages ist es praktisch die Frage, investiere ich jetzt schon und möchte ich jetzt schon digitalisieren oder digitalisiere ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt?
Ja, und aber die Smart Meter, also die normale, das ist ja auch digital. Da wird ja jetzt keiner sagen, nee, das ist analoge Technik. Deshalb die würden sagen, ja.
Nein, das Smart Meter Gateway ist auch eine digitale Technik.
Ja, ja.
Aber es ist auch sehr teuer noch. Das heißt, viele Versorger haben gerade das Thema. Zum einen ist es noch nicht ganz ausgereift. Das heißt, es gibt noch viele Anfangsschwierigkeiten. Und das zweite Thema ist, es funktioniert nicht überall. Also zum Beispiel, was ich kenne von unseren Kunden ist, man möchte nicht Kunde des eigenen Kunden werden. Das heißt, wenn du dein WLAN ausschaltest oder deine Ethernet-Verbindung ausschaltet für dieses Smart Meter Gateway, dann würde der Versorger hinterher keine Daten mehr bekommen. Ja, das heißt, du kannst aktiv etwas daran tun. Das ist das eine. Und das andere Thema ist, wir haben einfach auch mobilfunktechnisch in Deutschland sind wir noch nicht so ausgereift wie andere Länder. Wenn ich jetzt mal so auf Dänemark oder Skandinavien schiele, wo wir bis in jeden Kellerraum überall Handyempfang haben. Also da ist halt die Problematik der Zählerwirtschaft ist an der Stelle tatsächlich, wenn du keinen Empfang hast, dann gehst du 2 Schritte weiter. Der Zähler ist auf Gedeih und Verderb an der Stelle, wo du ihn hingeschraubt hast. Ja, und deswegen gehen viele den Multiweg. Das heißt, ich habe jetzt einige Versorger bei uns, die dann sagen, okay, ich mache den Pflicht-Rollout, aber 90% der anderen Zähler gehe ich über eine LPWAN-Technologie.
Ja, weil Pflicht-Rollout heißt, du musst es mit dem System machen, oder?
Ja, genau. Pflicht-Rollout bedeutet, du musst mit dem Smart Meter Gateway gehen.
Okay, das war mir immer noch nicht ganz klar. Ich dachte, du hast grundsätzlich die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich nehme Smart Meter Gateway Technologie oder ich nehme LoRaWAN. Viele sammeln wahrscheinlich dann diese Erfahrung jetzt mit dem Pflicht-Rollout und könnte sein, dass sie dann sagen, okay, nach dem Pflicht mache ich jetzt die Kühe, mache ich jetzt mit den anderen Sachen. Genau, weil das ist ja für mich auch so ein bisschen so eine Beurteilung der Relevanz von diesem ganzen Thema. Ne? Wenn jetzt ein technischer Standard sich verändert und man guckt so raus, was für Probleme sind denn da jetzt eigentlich, da ist natürlich irgendwie um das Energiesystem mit den Erneuerbaren wieder flexibler auszutarieren, ist natürlich super wichtig, dass das eng zusammenspielt, ne? Und dass diese Smart Meter da draußen sind und so. Und wenn du jetzt sagst, ja, für das Metering über diesen Pflicht-Rollout hinaus, gibt es da die Möglichkeit, dann könnte das ja schon ein wenig beschleunigen. Ne?
Richtig. Also wenn du in das neue Energieeffizienzgesetz reinguckst zum Beispiel, dann muss ja jetzt was ad hoc getan werden. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht unbedingt auf Technologie manchmal warten, sondern ich muss jetzt etwas tun. Und wenn ich jetzt etwas tun möchte, dann kann ich nur den Weg gehen, dass ich sage, ich mache jetzt praktisch den Pflicht-Rollout. Das heißt, ich lerne mit dem Smart Meter Gateway zu laufen. Und dann werde ich sehen, inwieweit wir in 5, 6, 7 Jahren sind und ob das dann tatsächlich so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Oder ich setze auf eine bewährte Technologie wie MIoT, die praktisch auch in anderen Ländern eingesetzt wird, und mache praktisch neben dem Pflicht-Rollout, sammle ich die Daten in ähnlicher Weise genauso granular ein und kann die gleichen Use Cases am Ende des Tages erfüllen, als wie wenn ich alles mit einem Smart Meter Gateway ausrollen würde.
Okay, dann hast du aber in einem Metering nachher irgendwann schon ganz schön Zoo, ne, von Geräten. Du hast dann diese Gateway-Kisten, die zu dir kommen mit den Smart Meter, mit den EMSIS-Sachen. Dann hast du dann noch LoRaWAN-Sensoren, die funken. Dann hast du die anderen Protokolle, die funken. Regina, da hast du irgendwie, ich stelle mir vor, dass du einen riesen Leitstand nachher mit unterschiedlichsten vielen Monitoren, wo das alles reinzippelt und du musst immer gucken, okay, wieder was ausgefallen, muss ich wieder hin, muss ich wieder hochklettern oder so, keine Ahnung. Wie siehst du das? Es wird schon komplex dann irgendwann, ne?
Ja, also wenn die volle Ausbaustufe, denke ich, erreicht wird und wir sagen, okay, wir haben jetzt alle Hauptzählungen in Duisburg umgesetzt, da sind wir bei mehr als 500.000 Messpunkten. Das Ganze dann zu verwalten, okay, ist da was ausgefallen oder nicht? Es gibt dafür Analysen. Das Endsystem, das dieser Plusportal, das kann einem anzeigen, okay, da fehlen dir Messwerte oder da ist das Gateway nicht irgendwie ganz in Ordnung. Also es ist gar nicht so komplex, wie du dir das, glaube ich, jetzt gerade vorstellst. Also mir reicht mein Laptop und dann kann ich da soweit alles irgendwie aus der Ferne warten und gucken, ob das alles soweit läuft. Klar, wenn man dann irgendwie feststellt, okay, da kriege ich den Zähler aber jetzt wirklich nicht empfangen, dann muss man auch mal dahin fahren und gucken, okay, worin kann das liegen? Wie können wir das Problem lösen?
Ja, ich habe so ein bisschen eine Vergangenheit, weil ich war mal in einem früheren Job tätig, um für RWE und VEW, die sind damals zusammengegangen und die haben eine neue Zählerfernauslesung, ein System gesucht, wo das große RLM gezählte, also mit registrierender Lastgangmessung ausgestattete größere Verbraucher dann abgelesen wurden. Und da war es halt immer ein Riesending. Ersatzwertverfahren, dann fehlten Werte, dann wurden wilde Sachen gemacht, um dann diese Werte zu füllen, weil die wichtig für die Abrechnung waren. Und dann gab es auch so Leute, die hatten irgendwie das System alles gefühlt im Kopf. Die wussten schon, ja, der Zähler, das ist so ein XY-Zähler, der jeden siebten Monat bei Vollmond verschluckt er sich, das weiß ich schon, da weißt du den Ersatz. Da gab es wirklich, und das war da immer ein Riesending, wenn da Sachen nicht zusammenkamen und es war irgendwie nicht plausibel und dann wurde darauf abgerechnet, da gab es dann schon irgendwie so ein paar Stressmomente auch bei den Leuten. Okay, Annalena, jetzt hat der Michael gesagt, das wird auch schon in anderen Ländern eingesetzt, MIoT. Sind wir in Deutschland wieder hinten dran eigentlich oder? Ich meine, Fraunhofer hat es erfunden, das wäre so typisch deutsch, ne? Fraunhofer hat es erfunden, die ganze Welt nutzt es, nur Deutschland denkt sich, nee, mach ich nicht. Wie hast du da eine Sicht auf diese, auch auf die internationale?
Genau, also eigentlich nein, in dem Fall sind wir jetzt nicht hinten dran. Also ich würde sagen, wir sind gleich auf, was gerade den Markt von MIoT oder der Anwendung von MIoT in Deutschland quasi angeht. Man muss hier natürlich klar sagen, die nordischen Länder sind dort natürlich auch wieder sehr technologieaffin und finden die Technologie sehr, sehr spannend. Viele MIoT-Allianz-Mitglieder kommen deshalb auch aus Schweden, Dänemark und Finnland beispielsweise. Und wir haben auch Anwendungen bereits laufen in Middle East, das heißt in Dubai, Bahrain und in anderen Ländern dort. Mhm. Aber Deutschland ist eines der Länder, das da schon quasi sehr frühzeitig mit aufgesprungen ist. Ich meine, einen Grund hast du genannt, Fraunhofer ist quasi Erfinder der Technologie. Zusätzlich, wenn wir auf die Mitglieder, vor allem auf die Gründungsmitglieder der MIoT-Allianz schauen, dann kommen dort auch viele Unternehmen auch aus Deutschland, wie beispielsweise die Dika, aber auch die IFM. Beide diese Firmen kommen aus dem Industrieumfeld sozusagen. Aber auch natürlich die Metering ist ein deutsches Unternehmen aus dem Zählerumfeld Und die Webtech und auch die Stackforce sind beide ja, Unternehmen, die eher hier in Deutschland ihr Basisgeschäft finden. Aber auch in der Schweiz haben wir eine sehr gute Durchdringung bereits. Wir haben dort einige Mitglieder, die dort Projekte treiben, die dort auch quasi ihren Hauptsitz haben, wie beispielsweise die Miromico und auch die Swissphone. Also wir breiten uns aus. Und ich würde sagen, Fokus oder unsere bestlaufendsten Länder sind tatsächlich momentan die nordischen Länder, aber auch Deutschland in diesem
Hat das dann
Punkt.
vielleicht auch damit zu tun, weil es wird ja immer auch beim Smart Meter Rollout gesagt, du, Deutschland ist so hinten dran, Südeuropa, die haben das alles schon. Die brauchen jetzt aber kein Meioti mehr, ne? Oder die haben das jetzt fertig gemacht mit dem, was bei uns Pflicht Rollout ist. Oder wie ist es deswegen da nicht mehr interessant für die? Und das,
Ja und nein, würde ich eher sagen. Italien und auch andere südeuropäische Länder, die setzen verstärkt auf LoRaWAN. Und dort haben wir aber auch schon Projekte gewonnen mit der MIoT-Technologie. Wie beispielsweise in der Toskana hat die Metering ein sehr, sehr großes Projekt gewonnen und setzt es gerade um. Also das heißt, wir sind gerade dort beim Antennenstandort und
Da möchte
Flächenaufbau.
man gerne Antennen aufbauen in der Toskana.
Ja,
Ja, ich mache das
definitiv.
Projekt, kein Thema. Ich gucke auch noch mal. Kann
Michael,
ich
warst du
nicht.
nicht auch schon vor
Ausnahmsweise nicht.
Ort?
Nee.
Das weiß ich nicht.
Nee. Also, aber
Nee,
das heißt,
aber es
ja.
ist definitiv auch schon in Italien angekommen. Aber die setzen wahrscheinlich auch auf einen parallelen Weg, vermute ich.
Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich kenne mich nicht aus, wie die ihre Smart Meter installiert haben. Die werden sicherlich nicht so einen deutschen Weg gewählt haben, sonst wären sie nämlich nicht fertig.
Genau.
Ich glaube, die haben auch irgendwas Pragmatisches gemacht. Ich weiß aber auch nicht, was, Michael, weißt du, was da in Italien oder Spanien ist? Sind das so LoRaWAN-Metering-Lösungen, die sie da schon vor vielen Jahren installiert haben?
Also man hat vor vielen Jahren mit LoRaWAN angefangen, aber
Ja.
man steht praktisch gerade eigentlich auch hier in der Schwebe, dass man feststellt, das, was sie installiert haben, das stößt an die Grenzen und was mache ich denn? Also das ist so dieses Wort nachverdichten, was
Ja.
man dann immer hört.
Ja.
Und das bedeutet immer, ich bin an die Grenze gestoßen und ich muss mehr Gateways installieren, damit es dann doch irgendwie geht.
Ja.
Das heißt, ja, das, was wir vorhin schon hatten.
Okay. Und sag mal, Mayotim, Entwicklungsstand, wo steht denn das jetzt? Also seit 4 Jahren oder so? Oder habe ich
Ja.
das die Zahl falsch im Kopf? Wann hat Fraunhofer das erste Mal sich damit beschäftigt?
Das erste Mal damit beschäftigt, die Jahreszahl, die kenne ich gar nicht. Also so eine Technologie ist natürlich nicht von heute auf morgen entwickelt. Aber am Markt ist die MIoT-Technologie jetzt zwischen 4 bis 5 Jahre.
Ja.
Das heißt, kurz vor der Corona-Zeit hat das Ganze angefangen, loszugehen. Und genau, aber es ist eine völlig ausentwickelte und ausgereifte Technologie. Wir haben nichtsdestotrotz ein technisches Komitee in der MIoT-Allianz, welches sich um, ich sag mal, Standardisierungen und Weiterentwicklungen der Technologie quasi kümmert. Das heißt, MIoT an sich ist ein offener Standard, der ETSI 2.0, also das ist eine der Standardisierungsmöglichkeiten für solche Funktechnologien, quasi standardisiert ist und dementsprechend entwickelt sich auch dieses ETSI-Protokoll immer so auf eine gewisse Art und Weise natürlich weiter. Aber neben dieser ETSI-Geschichte haben wir als MIoT-Allianz auch Kooperationen mit weiteren Standardisierungsorganisationen, nenne ich es jetzt mal, wie zum Beispiel der OMS. Also OMS ist ja vor allem im Zählerwesen in Deutschland ein großer Begriff, also Open Meter Standard. Und dort ist jetzt im Dezember die neue ja, Generation vorgestellt worden, die OMS Generation 5. Und dort wird MIoT als sogenannter Split Mode, quasi als Technologie ja, vorhanden sein und implementiert sein. Das heißt, in Zukunft wird es auch ja, andere Zählerhersteller geben, die MIoT oder Schrägstrich OMS Generation 5 Splitting Mode mit anbieten werden und damit eben auch die Vorteile der MIoT-Technologie unter dem Schirm der OMS quasi ja, mitliefern können. Und neben OMS machen wir das Gleiche aktuell als Allianz auch mit der IO-Link-Organisation. Das kommt aber eher in Richtung, oder kommt eher aus der Richtung Industrie. Das heißt, wenn es um Digitalisierung von Maschinenanlagen einfach geht. Dort wird dann eben IoT in Zukunft auch als, ja, als Technologie eingesetzt für hohe Reichweiten, um Sensoren von Maschinen im Endeffekt auslesen zu können.
Das hört sich natürlich relativ wild an, ne? Immer hier gibt es eine kleine Gruppe, die macht was, da hinten in der Allianz, da sind dann wir aber nicht dabei und die dann doch. Und dann frage ich mich immer so, ja, ist das eigentlich doof? Ist das gut so? Oder ist das so, weil, ja, einerseits brauchst du halt in jedem Haushalt, mindestens mal in Deutschland, brauchst du halt so eine stabile Verbindung, damit du mindestens mal da dieses Metering sauber hinkriegst. Und dann denkt jeder kocht so sein Süppchen, so wirkt sich das, wirkt das auf mich, aber vielleicht falscher Eindruck.
Also da würde ich tatsächlich, Timo, da bist du so ein bisschen...
Sag ruhig, komm.
Ja, wenn ich war vor ein paar Jahren, war ich in Singapur.
Ja.
Und Singapur ist von Deutschland super weit weg und von Europa gefühlt, ja.
Mhm.
Aber die OMS-Durchdringung, also dieses Open Metering Standard, ist global. Das heißt, wenn du in Singapur mit dem Wasserversorger sprichst und sagst, unser Zähler macht OMS,
dann weiß er Bescheid und
dann weiß er Bescheid und dann sagt er, okay, damit ist der Haken dran und dann lass uns über die Technik sprechen, was der Zähler sonst noch kann. Aber Funkprotokoll übertragungstechnisch weiß ich, was ich kriege und damit bin ich happy.
Okay.
Und in IO-Link ist es praktisch genau das Gleiche. Das heißt, das ist eigentlich der Industriestandard, der sich da gebildet hat. Das heißt, wenn du im Industrieumfeld mit irgendjemandem sprichst und sagst, ich muss das irgendwie übertragen und du sagst, ja, das geht mit IO-Link, dann ist der Haken einfach dran, weil dann weiß er, es wird einfach funktionieren und es ist kompatibel. Und also, das ist es eigentlich.
Also OMS und IO-Link, also IO-Link Industrie und OMS ist, wenn nicht Industrie, dann für was,
welches Zähler. Leben?
Zähler.
Aber Zähler brauchst du ja auch in der Industrie. Also für mich ist das nicht so trennscharf. Was ist jetzt...
Genau, das ist im Endeffekt auch der Hintergrund. Also im Endeffekt kann man mit beiden Protokollen dann auch in der Industrie spielen.
Ja, aber dann sind es ja wieder zwei, wo ich dann denke, warum jetzt zwei?
Das Ziel dabei ist im Endeffekt Interoperabilität herzustellen. Das heißt im Endeffekt, ich habe eine IoT-Base-Station und kann damit auch alle anderen Standardisierungsprotokolle mit erreichen. Und das ist im Endeffekt genau das Ziel der IoT-Allianz. Unser Ziel ist hier wirklich Plug-and-Play-Solutions mit anzubieten. Das heißt, Lösungen, die der Endanwender installiert, also oder einfach quasi einschaltet und dann empfängt. Also das ist das Ziel. Und da sind wir nicht weit weg davon.
Aber ich muss trotzdem noch mal reinfahren. Mir ist immer noch nicht klar. OMS versus IO-Link. Was macht... Machen die das Gleiche? Machen die unterschiedliche Dinge?
Nein, also OMS zielt vor allem auf Zähler ab. IO-Link zielt vor allem auf zum Beispiel Temperatursensoren für Maschinen ab. Das heißt, ich kann damit meine Maschine überwachen.
Okay.
Also
es ist Zähler und Sensoren, sage ich mal. So,
genau, wenn
ich
das jetzt
richtig verstehe. Ja. Die Regina sagte, naja, Timo, nicht ganz verstanden. Sag mir doch nochmal.
Also Sensoren ist immer so ein weiter Begriff.
Okay, wie würdest du das sehen?
Wir auch nämlich über CO2-Sensoren. Die gibt es zum Beispiel dann auch mit IoT und da spielt OMS dann wieder eine Rolle. Wie Annalena schon gesagt hat, IO-Link ist halt wirklich tiefe Industrie. Da reden wir über Maschinen und Anlagen und da irgendwelche Werte aufnehmen. Und die arbeiten halt alle, IO-Link ist so deren Standard. So, das verstehen die, das sprechen die immer. Und jetzt geht es halt um die Kombination mit IoT. Und dann hat man halt überall IoT und kann das ja dementsprechend einfach integrieren in dieses Thema.
Also Michael, du wolltest mir jetzt sagen, du, Timo, das siehst du jetzt nicht so ganz so richtig mit den Töpfchen und so. Eigentlich die ganze Welt weiß eigentlich schon, womit da, also sind sich alle einig? Ich habe manchmal den einen nur in Deutschland halt so ein bisschen, dieses Sonderweg Deutschland ist hier so ein bisschen das Thema, ne? So, irgendwie. Na, willst du auch nicht so richtig da auf
relaten. Würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde wirklich sagen, das Thema IO-Link ist ein Standard, so wie es die Regina gesagt hat, mit wirklich Anlagen und also Industrieanlagen und Produktionsanlagen. Und dann hast du das Thema Open Metering Standard, was praktisch für das Versorgungs- und Sensorik da ist. Und das sind praktisch die zwei großen Standards, die praktisch jetzt in Zukunft zusammen mit IoT arbeiten. Das heißt, du führst drei große Standards zusammen und damit kannst du sicherstellen, dass die Kompatibilität funktioniert. Das heißt, du kaufst einen Sensor von Hersteller A, ein Gateway von Hersteller B und die Software von Hersteller C. Und aufgrund der drei Kompatibilitäten wird es einfach funktionieren.
Okay, ja, genau. Und ich denke aber nur, aber in Deutschland haben wir noch die Smart Meter Gateway IMSIS gemacht, wo ich denke, ja, das ist jetzt nicht der weltweit, das ist halt irgendwie so ein anderes Ding nochmal, ja?
Ja, da sind wir halt deutsch und besonders.
Genau. Und aber jetzt sprichst du ja auch, du bist ja IoT, Head of IoT bei Deal Metering. Wie siehst du das für Deal? Ihr spielt auf allen Spielplätzen mit, also auch bei der komischen deutschen Speziallösung für IMSIS? Oder sagt ihr, ja gut, das ist eh so ein Nischending und wir konzentrieren uns auf die weltweiten Standards, die IoT-basiert sind oder ja.
So ein bisschen spielen wir mit,
Ja.
weil das ist auch wieder etwas, dieses Thema Smart Meter Gateway IMSIS hat ja auch einen Standardisierungshintergrund. Das heißt, die OMS ist auch dort standardisiert. Und in dem Moment, wo unsere Zähler OMS sprechen, werden sie auch mit dem Smart Meter Gateway vollautomatisch kommunizieren. Aber tatsächlich, Smart Meter Gateway hat die Deal Metering für sich beschlossen, es nicht zu tun.
Okay, ja. Gut, also jetzt denke ich wieder so, okay, wenn das alles so toll ist, ne, gibt es dann auch irgendwie Leute, die das nicht so toll finden, dass jetzt dieser Standard kommt? Also es gibt ja immer Leute, die sagen, nee, nicht früher war alles besser, aber es gibt so, wir haben noch Lösungen und das ist bestimmt, ist, weiß ich, ist es teurer. Ich weiß nicht, Regina, als du mit diesem Ding kamst, konntest du das allein entscheiden für dich, dass du sagst, ich mache das jetzt einfach mit IoT? Oder als du das intern verkauft hast, war das irgendwie ein Thema oder hat irgendwie alle gesagt, ja klar,
Nee,
ja?
als ich angefangen habe, ist die Entscheidung schon getroffen worden. Da war die Zusammenarbeit, glaube ich, schon recht erfolgreich. Als ich mein Geschäftsführer hatte, ich, wie gesagt, schon relativ früh auch von IoT überzeugen lassen. Und also wir sind halt immer noch sehr überzeugt davon. Und ich bin halt seit 3 Jahren für den Netzwerkausbau zuständig. Also das ist mein erstes Projekt. Ist mein Baby.
Aber ist ja cool. Da hat jemand anders schon für dich sozusagen die Grundlagen gelegt. Ja, aber Michael, Annalena, merkt ihr, also ist ja immer, wenn man mit was Neuem kommt, ich weiß halt nicht, wie das so kostenmäßig wird es wahrscheinlich auch ein bisschen teurer sein als früher. Was sind so die Ja-Aber-Antworten, die ihr bekommt, wenn ihr das so vermarktet?
Ich würde das mal aus der Perspektive der Allianz beantworten. Vielleicht kann dann der Michael noch
Ja.
ein bisschen was zu Metering-Kunden sagen. Die Hürden oder die Neins oder Abers,
Ja.
die wir hören als Allianz, sind häufig, dass wir einfach noch ein kleineres Ökosystem als vergleichbare LPWAN-Technologien einfach haben. Das heißt, wir sind ein 4 bis 5 Jahre altes
Ja.
Allianz-Netzwerk und haben Status heute 52 Mitglieder. Das
Ja.
heißt, auch bei diesen Mitgliedern dauert es einfach Zeit, bis Produkte entwickelt wurden, dann am Markt Akzeptanz gefunden haben und Projekte ins Rollen kommen.
Genau, weil ihr kommt ja nur mit so einem kleinen Protokoll und das müssen dann alle
Genau.
diese Unternehmen dann einbauen in was auch
Richtig.
immer, in alle Sensoren und diese, und wenn man da heute drauf guckt, denkt man ja, da gibt es ja nur drei Sachen. Wie in so einem App Store oder in so einem Music Store, wo du nur zwei Lieder am Anfang siehst, weil nicht alle den MP3 statt.
Genau. Und
Genau.
da findet das ja aber eher intern bei diesen Unternehmen natürlich statt. Und natürlich kämpfen auch diese Unternehmen, so wie wir als Metering natürlich auch und als Allianz auch, wir kämpfen da natürlich gegen andere Mühlen, an die Mühlen, die da LoRaWAN heißen, die da Sigfox heißen oder anders. Und da ist es natürlich, ja, an der IoT-Allianz, sich da als starken Standard quasi zu positionieren, transparent zu machen, dass wir wachsen, dass wir ein Ökosystem sind, mit dem man eigentlich fast alle Use Cases, die quasi Stadtwerke oder Städte eben ja, vorhaben, auch wirklich umsetzen kann. Und das Schöne an IoT ist, selbst wenn heute ein Partner oder ein Mitglied in der MIoT-Allianz einen Sensor nur auf LoRaWAN hat, dann sind es nicht viele Aufwände, die dieses Unternehmen im Endeffekt einsetzen muss, um diesen Sensor von LoRaWAN auf MIoT abzugraden, so wie wir das immer gerne nennen. Das heißt, man muss im Endeffekt, dadurch, dass MIoT ein sogenanntes Software-Defined Radio ist, eine Software drauf spielen und dann ein bisschen noch Anpassungen machen, natürlich auf der Firmware-Seite und so weiter und so fort. Aber dann funktioniert normalerweise ein LoRaWAN-Sensor auch mit MIoT. Zumindest auf der unidirektionalen Art und Weise.
Das geht aber nicht over the air, sage ich mal. Ne? Man würde mal denken, jetzt muss ich doch, dann funkt doch das Neue dahin, das neue Protokoll, und dann funkt er halt in den. Warum geht das nicht?
Das kann ich jetzt technisch leider nicht sagen.
Weißt du, so wie das Auto muss wieder in die Werkstatt, damit die neue Karte von Polen jetzt aufgespielt wird. Du sagst, Alter, bei Tesla machen die es anders.
Ja, also das wäre der schönste Weg, dass man quasi Bestandsinfrastruktur oder Bestandssensoren einfach updatet. Das ist bei Gateways noch eher denkbar, dass man sowas vielleicht zukünftig kann. Aber bei den Sensoren habe ich tatsächlich noch keine Möglichkeiten mitbekommen, dass das auch funktioniert. Ich weiß nicht, Michael, du bist mehr Techniker als ich. Hast du davon mal was gehört?
Ja, ich meine, wir haben da so ein, das nennt sich Konformitätserklärung. Das ist das kleine, schöne CE-Zeichen, was auf jedem Produkt drauf sein muss.
Genau.
Und da darfst du nicht einfach was ändern. Das heißt, du musst das Produkt entsprechend anmelden. Und wenn du das dann praktisch in den Verkehr bringst, dann ist das Produkt so, wie es ist.
So genehmigt.
Ja, genau. Und dann hast du ja auch noch, dann funkst du ja. Das heißt, du hast nochmal eine Funkzulassung, die du praktisch auch machen musst. Und was du in dieser Zertifizierung praktisch mit drin hast. Und da kannst du nicht einfach praktisch das Funkprotokoll einfach ändern. Jetzt hast du dein Auto als Vergleich gebracht.
Der Pilot wird ausgeliefert von Tesla, wird da auch ein CE-Stempel drauf sein auf so einem Ding.
Richtig, aber da fährst du halt in die Werkstatt rein und dann wird es dort vor Ort gemacht. Jetzt stell dir vor, du hast 2000 Sensoren und ich sag mal, eine Montage von dem Sensor kostet heute irgendwo zwischen 50 und 70 Euro an Manpower. Jetzt überleg mal, 1000 Sensoren musst du aus dem Feld holen, musst du irgendwie updaten und musst wieder hinfahren, weil Tesla macht es ja eigentlich auch nicht over the air.
Ich denke schon, weil das ist halt immer der große Unterschied. Du musst nicht mit deinem Tesla in die Werkstatt, wenn sie dir irgendwie den Autopiloten ein Level höher ausliefern.
Ja, aber da hast du auch LTE-Empfang.
Ja. Ja, aber das ist ja was anderes. Du sagst ja CE-Stempel drauf, egal wie du, ob du drankommst, du darfst es nicht, weil das ist so als Paket genehmigt. Du darfst jetzt nicht so über die Hintertür quasi das verändern. Ja, ich frage einfach so, weil es wäre natürlich schön, ne, wenn man das so.
Ich sage mal, es gibt bestimmt Wege und Mittel, das über die Hintertür zu ändern.
Ja.
Aber am Ende des Tages ist so ein Sensor, wenn du ihn ins Feld gebracht hast, jetzt mal mit einem Zähler im Vergleich. Der lebt dort 12 Jahre mit einer A-Batterie, mit einer AA-Zelle.
Ja.
Oder A, mit einer A-Zelle, ja. Mhm. Dein Handy musst du jeden Tag laden und dein Handy benutzt praktisch 4G, um die Datenkommunikation der Pakete hin und her zu schicken. Mhm. Und der Sensor hat praktisch nur eine A-Zelle und muss damit 12 Jahre lang auskommen. Und da kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie das Thema Update dann auch tatsächlich am Ende des Tages ausschaut.
Ja. Okay, ja, sorry, wenn ich da so reinpoole, aber das ist das Bild für mich irgendwie nicht so rund. Ich versuche mal so zu vergleichen, ne? Und was sagen die einen und was sagen die anderen? Gibt es auch eine LoRaWAN-Allianz eigentlich noch?
Ja.
Und was sind das diese, also mögen die sich jetzt nicht oder sagen die, nee, ist ja geil, ist ja LoRaWAN Next Level, lass uns alle draufgehen? Oder gibt es da Geschäftsmodelle, Vertragsbeziehungen, die das so ein bisschen konterkarieren auch?
Nein, also es gibt keine Vertragsmodelle oder Geschäftsbeziehungen zwischen der MIoT-Allianz und der LoRaWAN-Allianz. Aber wie soll ich sagen, wir existieren parallel. Der Kunde kann sich für die Technologie entscheiden, für die er quasi ja brennt, wie im Falle Duisburg. Und einfach auch die Vorteile sieht. Und uns ist auch total bewusst als MIoT-Allianz, dass sich auch schon viele Städte und Kommunen einfach schon für einen Standard entschieden haben. Und nichtsdestotrotz sehen wir dort die Chance, vor allem über Multiprotokoll. Das heißt, wir existieren parallel dort ja, einen gemeinsamen Weg zu finden, parallel zu existieren. Und dann muss man natürlich sehen, so wie das bei einer Technologie einfach immer ist, welche Technologie am Ende des Tages die zukunftsfähigere ist. Und technologisch gesehen ist IoT einfach die stabilere und zukunftssicherere Technologie. Und im Vergleich zu LoRaWAN, und da ist natürlich dann schon das große Fragezeichen hinter neuen LoRaWAN-Ausbauten.
Klar, aber es gibt natürlich, glaube ich, ganz viele Beispiele, wo sich nicht die bessere Technologie durchgesetzt hat, sondern irgendwas anderes, ne? Also es ist ja nun nicht kein Selbstläufer, dass das Bessere sich immer so durchsetzt.
Ja.
Was ich nicht verstehe, du sagst, wir können Multiprotokoll MIOTI, wir können LoRaWAN-Infrastruktur.
Nein, nicht MIOTI kann Multiprotokoll.
Ja,
die MIOTI-Allianz ist rein MIOTI.
Ja.
Wir haben aber Mitglieder, die Multiprotokoll können.
Okay. Ja.
Das heißt, wenn es darum geht, Netzwerke aufzubauen und zukunftssicher zu gestalten, das heißt, ich möchte meine Investitionen, dann kann man beides machen.
Genau. Also es gibt Unternehmen, die sind in der einen Allianz drin und in der anderen.
Man muss weder in der MIOT-Allianz noch
oder,
in der
LoRa-Allianz. Oder nutzen beides oder bieten beides an.
Genau, genau. Implementieren
beides.
Genau, richtig. Also man kann beides nutzen, beides anbieten, man muss aber nicht Mitglied sein, sowohl bei der LoRa-Allianz, soweit ich das weiß, noch bei der MIOT-Allianz, um diese Technologie zu vertreiben. Es bringt natürlich immer Vorteile, als Unternehmen, als Sensorhersteller oder als Zählerhersteller
einer
Allianz dann beizutreten, weil man dann Sichtbarkeit einfach hat. Und das ist natürlich auch im Endeffekt dann der Mehrwert, den die Allianz dann mit sich bringt.
Da seid ihr jetzt auch drin, Regina, oder? Als Duisburg seid ihr auch in der Allianz mit drin quasi.
Ja, und genau.
Also mit anderen Stadtwerken wahrscheinlich oder Metering-Unternehmen sind da auch drin, Deutsche schon, ne? Oder? Gibt es da noch so Beispiele, die ihr nennen?
Ja, Stadtwerke Garbsen ist auch mit dabei, ne? Die haben definitiv auch schon ein IoT-Netzwerk. Ein paar weniger, also nicht so viele Standorte wie wir, weil Garbsen ist einfach ein bisschen kleiner.
Ja.
Aber ja, wir sind seit letztem Jahr sind wir, glaube ich, Mitglied. Und ist auch ganz interessant, weil viele Hersteller sind da. Wir können als Anwender sagen, okay, der Kunde möchte eine häufigere Auslesung haben oder hat das und das als Use Case und dann kann man da halt die Sachen halt als Input mitbringen und dann kann man auch gemeinsam dafür Lösungen finden. Also gerade wenn man direkt am Hersteller halt ist, das ist schon ganz gut.
Okay. Und diese Allianz, wie funktioniert denn sowas, Annalena, eigentlich? Wie finanziert sich sowas auch? Also es geht, ist das ein Verein oder ich meine, irgendwie muss es ja auch weiterentwickeln und entstehen da Kosten irgendwie, oder? Also wie wird so ein Standard am Leben gehalten? Von wem und mit welchem Geld?
Also grundsätzlich sind wir ein Verein. Also die MIOT-Allianz ist ein Verein. Das heißt, wir wählen auch einen Vorstand, so wie das bei einem Verein auch üblich ist. Der Vorstand besteht zum Beispiel aus den Vollmitgliedern und das bringt mich auch gleich zu dem Punkt, wie wir uns finanzieren. Die MIOT-Allianz finanziert sich vor allem aus Mitgliedergebühren. Das heißt, wir haben Vollmitglieder, aber auch Basismitglieder, die sich da Adopter quasi nennen, aber auch Universitäten oder andere Institutionen, die quasi teilhaben an der Allianz.
Okay, also man zahlt
damit
ja
finanziert sich das.
Ja. Aber wer zahlt jetzt, also dieses Protokoll ist fertig, da muss man jetzt nichts mehr dran machen. Das ist jetzt so wie MP3 hier, bitteschön. Fraunhofer ist ja eigentlich raus jetzt, oder? Ist fertig mit dem Ding,
Nein,
oder?
Fraunhofer ist raus, was die Entwicklung an sich angeht.
Genau.
Fraunhofer selbst ist natürlich weiterhin in der Allianz dabei. Die sind auch Teil des sogenannten technischen Komitees, aber auch des Business- und Marketing-Komitees. Das heißt, die Vollmitglieder können Leute aus den Unternehmen quasi stellen, um an bestimmten Themen gemeinsam zu arbeiten. Das heißt, wir haben ein Marketingkomitee, das Marketingaktivitäten plant und Messen plant. Wir haben ein Business Development Komitee, das Marktstudien in Auftrag gibt oder bei Marktstudien teilnimmt oder andere Dinge mit vorantreibt. Und das technische Komitee treibt vor allem die Standardisierung weiter. Das heißt, unser technisches Komitee schaut sich einfach an, mit wem man eventuell kollaborieren kann, wie jetzt zum Beispiel die OMS oder die IO-Link-Organisation. Und dann führen die natürlich die Gespräche und finden dort einen Konsens, was die Spezifizierung dann am Ende des Tages einfach angeht. Genau, das macht so das technische Komitee. Da geht es um eine, in Anführungszeichen, Weiterentwicklung des Standards.
Aber an sich ist er mal jetzt so da und fertig. Da sind jetzt
genau,
nicht
richtig.
Riesige Entwicklungskosten, die da irgendwo Leute müssen irgendwie die Sachen tun, sondern jetzt geht es eigentlich darum, diesen Standard in die Welt zu bringen.
Ja.
Und ja, da gibt es halt dann die beiden Fraktionen. Und dann muss man gucken, ja, wie so ein bisschen wie früher bei VHS und Beta, ne? Im Videorekordermarkt. Ich weiß, ich bin halt Jahrgang 72, ich kenne noch diese Dinger. Okay, aber. Noch ein Aspekt, also das glaube ich, habe ich jetzt so ganz gut verstanden. Und es ist, glaube ich, so einfach so ein, ja, so eine Entwicklung, die da, damit einhergeht, was wir am Anfang gesagt haben, Michael. Ne? Es wird, also es geht jetzt aus dieser Gaga-Phase so ein bisschen raus. Viele Städte und Unternehmen werden professionell große Mengen von Sensoren von solchen von Zählern ausbringen. Das wird immer mehr werden und da musst du halt irgendwie auch von der Protokollseite ein bisschen stabiler, ausfallsicherer und so weiter werden. Ne? Ein letzter Punkt, den ich vielleicht nochmal so abhaken möchte, ist, es gibt auch so das Thema mit diesen kritischen Infrastrukturen und die andauernd gehackt werden und wie ist das mit dem Thema Sicherheit, sage ich mal, so von außen reinkommen, irgendwie Mist machen können mit diesen Sachen. Gibt es da auch einen Unterschied oder ein Next Level zwischen LoRaWAN und IoT? Annalena nickt. Aber hält sich vornehm zurück.
Ich kann das gerne beantworten. Ich dachte, der Michael zuckt auch.
Der zuckt nicht. Der ist Pokerface.
Also IoT, wenn man IoT auch hier nochmal mit LoRaWAN vergleicht, ist IoT, was die Verschlüsselung und Ähnliches angeht, auch nochmal sicherer. Das heißt, wir verwenden dort die modernsten Verschlüsselungsverfahren auf verschiedenen Ebenen und sind damit auch vom BSI, was ja in Deutschland auch eine sehr wichtige Einrichtung ist, als BSI-konform. Ja,
was da durchgegangen ist, das ist entweder nicht mehr da oder es ist besonders sicher.
Also, ne? Also, genau, also wir sind besonders sicher damit, mit der IoT-Technologie. Genau, richtig.
Okay, also da gibt es auch eine Verbesserung. Habt ihr auch so Regina, so in Duisburg so Schutz, keine Ahnung, wie geht ihr um mit diesem Thema Cyber oder dass da Leute irgendwie sich reinhacken oder so? Wie schützt ihr da eure Strukturen? Kennst du da irgendwie einen Bereich, wie da so die Strategien sind, um sowas zu machen?
Ich kann jetzt nur von unserem System sprechen. Also zum einen, wie Annalena schon gesagt hat, der Zähler, der Sensor an sich ist schon verschlüsselt. Das heißt, die Daten werden schlussendlich erst in dem Endsystem, in der Web-Oberfläche dekodiert und lesbar gemacht für den Menschen. Und grundsätzlich ist dieses Administrieren, was jetzt so die Gateways angeht, ist bei uns halt limitiert. Also das mache ich. Und dann habe ich noch einen anderen Kollegen, der den Zugang dazu hat.
Ihr seid sicher, ihr beiden, ja? Also
genau. Also das erstmal dazu, aber also dass man jetzt Angst haben muss, die Zählerdaten von irgendwie abgreifen zu können, nee. Also wie gesagt, der Datensatz an sich ist ja schon so häufig verschlüsselt. Also kann man von außen, also ich wüsste jetzt nicht, wie man da von außen jetzt großartig noch drauf zugreifen könnte. Also ich bin jetzt auch kein IT-Spezialist, programmieren kann ich nicht so gut. Aber
ich frage mich auch, wie kann man das angreifen, ne? Aber so, wie kann man das infiltrieren? Kann ja auch jemand sein, dass irgendwie böse Länder verstreuen einfach selbst nochmal Sensoren, die alles zufunken. So, einfach so dieses Thema, ich mache einfach so viel Masse, dass alles zusammenbricht, egal ob es verschlüsselt ist oder nicht. Solche Fälle, keine Ahnung.
Das wäre eine gute Idee, um LoRa zu blockieren, aber beim IoT kommt man relativ spät an die Grenzen.
Okay, ja gut. Dann, ich meine, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also, okay. Ja gut, also ich glaube, ich habe das jetzt für mich gut abgespeichert. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, weil ihr seid ja die Experten, irgendwie was so ein wichtiger Aspekt ist oder so. Schweigen.
Michael, wolltest du noch mal das mit den Total Cost of Ownership noch mal sagen?
Ja, was das kostet eigentlich, der ganze Spaß? Oder?
Also das Erfurt-Beispiel wäre vielleicht noch ganz spannend, mhm, oder?
Können wir sehr gerne. Im Endeffekt kann man das praktisch ausrechnen. Wenn du Sensoren ins Feld ausbringst, mhm, jetzt sagen wir mal eine gewisse Anzahl an Sensoren, und da ist das Erfurt-Beispiel ist ganz praktisch, weil wir es auch kommunizieren dürfen. Aber mhm, es ist eigentlich, kann jemand sagen, bei jedem Stadtwerk oder in jedem Landschaftsabschnitt, wo wir das gemacht haben, kommt eigentlich immer das Gleiche raus. Gerade wenn es in städtisches Umfeld geht. In Erfurt hast du 30.000 Sensoren, die sollten dort ausgelesen werden. Und dann kann man praktisch eine Berechnung machen, wie viel kostet es mit Funktechnologie A, wie viel kostet es mit Funktechnologie B, wie viel kostet es mit IoT. Mhm. Und ganz klar ist, wenn man in diese Ballungsräume reinguckt, und ich entsprechende Standorte praktisch habe oder selbst verwalten kann und über den langen Horizont von 12 Jahren gucke oder sogar 15 Jahren gucke, dann fallen viele Technologien raus, wo ich praktisch eine jährliche Gebühr bezahlen muss. Also zum Beispiel Mobilfunk. Damit bleibt eigentlich nur noch übrig, eine eigene Investition zu machen, die sich praktisch wie beim Hausbau amortisiert. Nach 10 Jahren habe ich es abbezahlt und dann benutze ich es weitere 10 Jahre und da benutze ich das praktisch umsonst. Ja. Und da gibt es dann eigentlich nur noch LoRa Stand heute oder MIoT. Ja. Und wenn man dann sagt, okay, mit 30.000 Sensoren habe ich ein Invest von 1,5 Millionen Euro,
ja,
für nur die Netzwerkinfrastruktur ohne Sensoren, und man dann hergeht und sagt, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt nochmal dreimal so viele Sensoren habe?
Mhm. Ja.
Und dann wird das Thema praktisch interessant, weil dann spare ich mit MIoT aufgrund der größeren Robustheit über 50% der Investitionskosten ein. Das heißt, während andere nachverdichten müssen, und damit mehr Standorte nachbauen müssen. Und
nachverdichten heißt immer mehr Antennen ausbringen.
Ja, genau. Das heißt, du hast mal angefangen mit 17 Antennen.
Ja.
Und dann baust du weitere Sensoren ein und dann geht es irgendwie nicht mehr.
Und dann haust du mehr Antennen raus und hoffst, dass es...
Und dann gehst du ins Feld und dann installierst du nochmal eine Antenne und dann installierst du nochmal eine und nochmal eine.
Ja.
Und wenn man sowas plant, dann kann ich eben von heute, kann ich dir schon sagen, in Erfurt hätten wir für die 30.000 Messpunkte, haben wir 17 Standorte mit MIoT und wir haben, Annalena, 42 Standorte mit LoRaWAN. Und das Schlimme ist, genau, wenn du dann auf weitere 60.000 Sensoren hochgehst, dann bin ich mit MIoT immer noch bei den 17 Standorten. Das heißt, ich verdreifache nur die Sensoranzahl. Und bei MIoT bin ich mit 17 Standorten und bei LoRa muss ich dann auf knapp 60 oder noch mehr als 60 Standorte
62.
hoch. Ich danke dir, 62. Und dann sparst du richtig, richtig Geld.
Okay, ich glaube, die meisten Städte wissen ja wahrscheinlich aber immer gar nicht, wie viele Sensoren werden es denn werden, ne? Oder ist das, also ich kann mir vorstellen, Erfurt sagt, ja, wie viel brauche ich denn? Ja, wie viel willst du denn? Ja, wie viel brauche ich denn? Also wird da immer hin und her gehen zwischen, oder? Wie nähert
man sich? Genau, und da kann man dann zum Beispiel hergehen und kann sagen, okay, Stand heute hast du 30.000 Wasserzähler.
Ja.
Du hast eventuell 50.000 weitere Stromzähler, 10.000 weitere Wärmezähler.
Ja.
Und dann kannst du die Statistiken hernehmen und kannst sagen, okay, in 5 Jahren, in 10 Jahren soll angeblich so und so viele Sensoren mehr gehen.
Ja.
Jetzt traue ich keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Wir nehmen die dann meistens durch 2, sodass es ein einigermaßen der Mittelwert wird.
Ja.
Und dann kannst du abschätzen, wie viele Sensoren werden sich hinterher in der Stadt dort platzieren.
Ja.
Und so kann man es ausrechnen.
Das ist natürlich aber, das ist die Klassik, so, da ist doch dieses ganze Smart City-Sensorik noch gar nicht mit drin, ne? Und da, glaube ich, wird es dann so ein bisschen unsicher. Ja, was kommt denn alles rein in so einen digitalen Zwilling? Habt ihr in Duisburg eigentlich einen digitalen Zwilling, wo das reinläuft? Weißt du das, Regina?
Zum Teil. Aber vielleicht kann ich so ein bisschen was zu den Zahlen sagen.
Ja, das gern.
Wir als Mietering machen das Ganze ja hauptsächlich für Zähler.
Richtig.
Also da haben wir einmal die ganzen Hauptzählungen. Da spreche ich von 80.000 Wasserzählern, von 300 Gaszählern und. Und wir haben so die Annahme getroffen, dass wir mindestens auf 1 Million Messpunkte kommen werden, weil wir auch die Wohnungswirtschaft mit betreuen. Mhm. Jede Heizung hat einen kleinen Sensor da dran, Rauchwarnmelder hat jeder in der Wohnung und so wird die Zahl halt sehr schnell sehr groß. Mhm. Und da haben wir aber noch nicht Parkplatzsensoren oder irgendwelche Laternen oder Müllsensoren, also alles, was in Richtung Smart City geht, das ist unter, also die 1 Million ist dann noch nicht dann darunter. Mhm. Und das wird ja alles noch dazukommen. Und das Gute ist, die Systeme geben halt diese Kapazität einfach her. Also die Anzahl der Messpunkte kann gefühlt gegen unendlich laufen. Und man hat halt immer noch alles. Also diese Überlastung von dem Netz, das ist einfach nicht so schnell da.
Vergangenheit, ne? Aber wenn ihr schon so 1 Million im Kopf habt in Duisburg, und in Duisburg war es jetzt 30.000, das hört sich ein bisschen wenig an, oder? Aber das wird, also, wird wahrscheinlich auch noch...
Erfurt waren es 30.000.
Also, sorry, in Erfurt, ja, genau. Ja. Aber 30.000 auch noch ein bisschen wenig für Erfurt, oder?
Ja, das ist jetzt nur eine Sparte gewesen. Das heißt, du musst mehrere Sparten hinzunehmen.
Ja.
Das heißt, am Ende des Tages wird Erfurt so wahrscheinlich bei 200.000 Messpunkten liegen.
Okay.
Und dann kommt halt das Smart City Sensorik noch oben drauf.
Ja, okay.
Und Erfurt ist ja auch ein bisschen kleiner als Duisburg von der Bevölkerungsdichte und so.
Ja. Okay, haben wir das auch nochmal geklärt. Das war nochmal ganz, ganz hilfreich, so auch so die Mengengerüste zu haben. Und ja, im Smart-City-Umfeld, glaube ich, da wissen ganz wenige Städte. Und wissen nur, dass es viel wert, aber wann, wie viel, in welchen Schrittigkeiten, glaube ich, das wissen die wenigsten. Okay, ihr drei, ich sag herzlichen Dank für diesen technischen Podcast mit vielen doofen Fragen von mir, aber ich bin eine Runde schlauer und ich hoffe, die jetzt hier zuhören, auch eine Runde. Und herzlichen Dank, dass ihr da
danke
wart.
Danke dir.
Danke auch.
Danke.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.